dann kam es so, dass ich von Erna damals den Silbersack gemacht hat, die Besitzerin gesagt hat, pass mal auf, Roberto, ich möchte da ein schönes Schiff haben, kannst du sowas? Und dann habe ich gesagt, ja, und ich sag, mach mir eine Skizze. Und dann habe ich gesagt, okay, hab die Kogge gemalt, hat ihr gefallen. Und dann war das mein erster Auftrag. Mein erster Auftrag auf St. Pauli und danach freuten viele.
Auf eine Buddel, der Podcast zur Serie Kiezmenschen, immer sonnabends. In der dicken Mopo.
Heute sind wir zu Gast bei Roberto Madlena auf dem Kiez, besser bekannt als Ray de la Cruz. Moin, Ray.
Moin. Das freut mich.
Ja, uns auch. Ray de la Cruz, wie kommst du zu dem Namen?
Das ist witzig, weil meine Mutter ist ja Latina, also El Salvadorianerin. Und im Spanischen ist das so wie, das ist so wie Fluchen, ja? Das ist sowas wie, denkst du, du bist Jesus Christus? Mhm. So, und das heißt auf Spanisch, piensas que estás el Rey de la Cruz. Denkst du, du bist der König vom Kreuz? Ich habe ja oft so Sachen gemacht, die frech waren, Streiche gespielt, ja. Und dann hat meine Mutter halt immer gesagt so, ese niño piensa es el Rey de la Cruz. Das heißt dann sowas wie, dieser Junge denkt, er ist der König vom Kreuz. Er denkt, er ist Jesus Christus, so. Ja, und so ist der Name beigeblieben, so. Also später, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Grundschule, da haben mich die meisten Ray genannt, weil sie immer dachten, meine Mutter schimpft nicht, sondern sie redet mit mir freundlich auf Spanisch, ja. Aber dabei war es schon Fluchen. Nur es kommt immer drauf an im Spanischen, wie du was aussprichst, ne?
Ja.
Sprichst du scharf aus, bist du fluchst du. Sprichst du sanft aus, fluchst du ja auch. Nur halt auf freundliche Art. Und somit haben viele aus meiner Nachbarschaft dann immer gedacht, ich heiße Ray und nicht Roberto.
Okay.
Und somit ist das geblieben.
Was hast du denn für Mist gebaut als Kind?
Och, Klingelstreiche, ne? Oder, ja, das ist mir ist ein bisschen peinlich. Also wir haben halt Hundekot gesammelt, in Papiertüten das reingetan. Und dann haben sie es angezündet. Und, na, also angezündet, dann gegen die Tür geklopft und dann kam einer raus, hat draufgetreten. So. War natürlich dumm, weil die Leute, die da waren, oder hier auf St. Pauli, die wussten dann, wer es war. Und dann hieß es halt schon vom Balkon aus, ja, das war Ray oder ey, das war Roberto, ne? Haben die bei meiner Mutter geklopft und gesagt, ja, dein Junge hat schon wieder Mist gebaut, ne? Und dann hieß es halt immer so, oh, nee. El piensa que es el Rey de la Cruz, no puedo creer. Und dann heißt es sowas, ja, das kann ich nicht glauben. Der denkt echt, der ist Jesus Christus. So, ja.
Okay, also du warst jetzt nicht so der ganz artige Junge.
Nein, das war ich nicht. Nein, wirklich nicht. Ich habe viel Flausen im Kopf gehabt, so, ja. Zum Beispiel, wir haben, wie heißen diese, Wasserballons oder Wasserbomben, ja?
Wasserbomben.
Haben wir Spülmittel reingetan. Dann gab es auch so Sachen wie, wir haben Brennnesseln gesammelt, also extra so diese Geschirrspülhandschuhe angezogen und dann sind wir los und haben Brennnesseln gesammelt. Damals war es so, da haben die Leute ihre Schuhe draußen stehen gehabt vor der Tür. Mhm. Und da haben wir sie einfach, die Brennnesseln, aber wirklich nur die Blätter reingetan. Und dann, ja. Ja, das waren so, oder.
Okay, so
oder.
Habt ihr euch die Zeit vertrieben.
Ja, wirklich. So, was Kinder halt so machen, ne? So, denke ich mir mal.
Ja, okay, ich hab das. Also, ich hab nie mit Hundescheiße hantiert.
Ja.
Aber auf St. Pauli war das so, ja?
Ja, also, wahrscheinlich auch deswegen, weil wir immer so beeindruckt waren von den Älteren, ne? Die haben statt mit Kastanien haben sie mit Eiern geworfen, so mit rohen Eiern, so, ne?
Ja.
Und das fanden wir halt immer, das war immer eine Gaudi für uns. Das war immer so eine coole Sache, so. Oder, heute, im Nachhinein kann ich sagen, die haben uns ziemlich ausgenutzt, so, ja. Der Oktay, ja, der war schon so 18 und wir waren so 12 erst, ne. Und der hat immer gesagt, so, ah, Jungs, kommt mal her hier und geh mal dahin oder bring mir mal zwei Flaschen Bier mit oder hier. Und wir haben einfach so einen Zettel gekriegt, so, wo drauf stand, so, hiermit erlaube ich meinem Sohn dann mein Name drin, dass er Bier abholen darf, ne. Ja, und das war das Beste überhaupt, weil wir laufen dahin, haben den Zettel gezeigt und sind durch die Kasse und dann haben wir uns über das Kleingeld gefreut, weil wir uns damit Pepsi kaufen konnten oder Cola. So, und irgendwann, da hat, ich weiß noch ganz genau, Klaus Peter heißt er, da hat er gesagt zu meinem Vater, so, sag mal, dein Junge trinkt schon Bier in seinem Alter, ja? Und Vater so meinte so, nee, wie kommst du darauf? Ja, du, der läuft mit einem Sechserpack Bier quer durch die Straßen und freut sich und lacht. Und mein Vater dachte, das kann nicht sein. Und dann hat er uns abgefangen. Und dann haben wir erstmal Ärger gekriegt. So, und mein Vater hat echt gedacht, ich würde mit 12 Jahren schon so Bier trinken.
Da gab es dann richtig
Stress. Ja, da gab es echt also eine Woche Hausarrest. So, und natürlich kamen wir dann, also habe ich kein Geld verdienen können sozusagen, weil ich ja immer das das Restgeld behalten durfte von dem, was die Älteren uns gegeben haben. So. Und das waren halt manchmal so 50 Pfennig oder eine Mark oder eine Mark 20. Und das war ganz cool, weil somit konnten wir uns dann im Schwimmbad beispielsweise so eine Naschi-Tüte kaufen, so für eine Mark. Und das war halt viel. Als ich klein war, da hat, glaube ich, eine Dose Cola, glaube 40 Pfennig gekostet oder 50. Und dann konnten wir uns zwei und dann waren wir die Coolen, halt, weil wir Dosen in der Hand hatten und nicht wie andere Glasflaschen. Ne? Mhm. Was eigentlich ziemlich dumm war, weil in der Glasflasche war viel mehr drin als wie in der Dose. Aber wir fanden uns cool. Wir haben uns gesagt, ja, guck mal, ey, wir sind die Macker. Weil halt die Älteren mit Bierflaschen oder Bierdosen durch die Gegend gelaufen sind und auch so einen auf Macker gemacht haben. Ne? Ja. Und wir haben uns dann auch genauso verhalten. Also das war ja das, was komplett absurd war, also komplett verrückt war halt, ne? So, wir machen auf Macker oder wir haben die kopiert, die auf Macker gemacht haben, ja. Aber halt mit Cola.
Ja. Oh ja, sehr cool.
Ja, wirklich.
Und du bist ja auf St. Pauli aufgewachsen. Wie lange lebst du hier schon?
Boah, ich bin jetzt hier, ich glaube, 38 Jahre jetzt. Bin ja nicht gleich von Anfang an hier gewesen. So, ich war in Österreich, da mein Vater Österreicher ist. Da war ich so 6 Jahre. Dann sind wir hierher gezogen, so. Also mein Vater ist halt Seefahrer, ne? Also er ist Schiffsmechaniker, dann fuhr er zur See. Für meine Mutter war halt Österreich nicht so der Hit. Also in einem Dorf zu leben, ich fand es damals nicht schlecht. Also ich fand es cool anscheinend. Und meine Oma immer erzählt hat so, ja, du bist auf Bäume geklettert, bist durch den Wald gelaufen und ihr habt Staudämme gebaut. So. Irgendwann sind wir halt hierher gezogen und dann war es für mich am Anfang, das weiß ich noch, ich hatte ja einen Dialekt. Also ich habe ja wirklich so wie ein Österreicher geredet. Aber das war dann innerhalb von 6 Monaten war das weg. Und dann habe ich jetzt diesen Slang, den ich jetzt habe. So. Mhm. Diesen leichten Hamburger Touch.
Ja, Hamburger Slang, ne?
Ja. Ja.
Wie bist du hier groß geworden? Direkt auf St. Pauli, oder?
Meine Eltern haben halt immer gearbeitet, so. Wir hatten keine schlechte Kindheit. Wir haben zuerst in der Silbersackstraße gewohnt. Und das war dort ein bisschen anders, als heute ist, ja. So, wir hatten Hinterhöfe halt, die waren Bäume. Wir konnten dort wirklich so Baumhäuser bauen, so. Unten am Hafen beispielsweise, da war ja noch damals die Kirschen und Apfelbäume waren noch da, damit halt die Erde oder was vom Hang da war, halt nicht wegrutscht. Ne? Mhm. Früher war es halt ein bisschen so Abenteuerspielplatz hier alles. Also ganz St. Pauli so.
Was magst du an St. Pauli so gerne? Warum bist du immer noch hier?
St. Pauli ist, das ist so wie mein Wohnzimmer, ja? Weil du kennst hier alles. Du läufst durch die Kastanienallee, du läufst die Davidstraße hoch, du läufst die Hanheuer oder in die Anstraße, aber du kennst halt. Für mich ist St. Pauli Heimat. Das ist mein Hafen so. Und das habe ich halt in anderen Stadtteilen, also nicht so, ne? Ich war ja 4 Jahre in Berlin und Berlin war mir einfach zu groß. Es war halt nicht dasselbe Gefühl, obwohl ich dort auch in einem Kiez gewohnt habe. Ich habe in Kreuzberg gewohnt. Es hat mir einfach nicht gefallen. Es war einfach nicht so, wo ich sagen konnte, ich bin zu Hause. Als ich dann wieder hier war, das war sofort Liebe so. Ich habe mich sofort umarmt gefühlt so.
Du bleibst auch hier.
Ich möchte hier bleiben, ja.
Wann hast du denn mit dem Sprayen angefangen, schon als Kind?
Ja, mit Sprühen, das war so, da war ich 11 oder 12 und da hat mein Vater, hat er einen BMW gehabt und der hat seine Felgen lackiert mit Felgenspray und ich war voll fasziniert, erstmal vom Duft fasziniert, eigentlich total ungesund, da ist so derzeit FCKW, halt ich war alles. Mir gefiel halt, dass es aus einer Dose Farbe kam, das war für mich so, wow. Naja, und dann habe ich halt beobachtet, wie mein Vater das gemacht hat. Ich war darüber so fasziniert, dass ich gesagt habe, das muss ich mal ausprobieren. Hab dann natürlich in der Zeit, wo mein Vater nicht da war und bei der Arbeit war, dann einfach in die Garage rein, erstmal innen drinne gemalt. Das war
mit den Spraydosen, genau, die er vorher benutzt hat, okay.
Ja, und das war etwas, wo ich heute sage, das ist verrückt, weil ich hatte da drinne keine Zirkulation. Also ich hatte nicht genug Luft und ich war völlig benebelt. Somit konnte ich mir jetzt auch erklären, dass ich dann auf einmal von innen drin nach draußen gegangen bin und von draußen alles angemalt habe.
Was hast du gemalt?
Roberto.
Hast du deinen Namen geschrieben?
Genau, so. Und das war auch noch halt, heute kann ich drüber lachen, weil es halt so eine Schreibschrift war, es völlig durcheinander war halt. Na, auf jeden Fall kam mein Vater nach Hause, hat natürlich die Garage gesehen, hat dann sie geöffnet, hat innen drin gesehen und dann hieß es für mich jetzt arbeiten. Ne? Ich musste für die Farbe blechen, ich musste weißen Lack bezahlen, ich musste das Malerweiß bezahlen und die Pinsel. Auch mit meinem Vater zusammen haben wir es dann umgestrichen, das Ganze.
Okay, wie hast du das abgearbeitet?
Teller abwaschen, Frühstück machen, Müll rausbringen.
Also
oder
zu Hause mit Hausdienst sozusagen?
Ja, Hausdienste oder auch, also damals hatten wir noch die Frau Müller gehabt. Und die war halt älter und für sie einkaufen gehen. So, und da gab es halt so eine Mark oder so, ne? Aber die habe ich immer schön brav zu meinem Vater gebracht, so. Ich glaube, das waren 60 D-Mark damals, so, dass ich das, für das er bezahlt hat, ne? Aber er war cool. Also ich muss sagen, das war eine coole Lehre, weil halt er am Ende gesagt hat, du hast jetzt dafür gearbeitet, das ist dein Geld. Das hätte er nicht machen sollen. Weil ich habe mir davon Sprühdose gekauft.
Oh, ja. Okay. Also hast gleich weitergemacht damit.
Ja, aber heimlich. Aber heimlich. Also
zuerst illegal.
Das war alles komplett illegal. So bis ich, weiß nicht, 18 wurde so.
Mhm. Bist du mal erwischt worden?
Ja, zweimal. Zweimal. Das erste Mal halt, da war ich halt, glaube ich, 14, da ist nichts gekommen. Also da gab es keine Ermahnung so. Beim zweiten Mal war es so, da habe ich, da war ich so sehr verliebt halt und habe ein Riesenherz gemalt an meiner damaligen Schule, am Gymnasiumallee. Auf jeden Fall habe ich gesprüht, dann hat der Hausmeister mich erwischt, kam Polizei und ja, am Ende musste ich halt das einmal wegmalen, ne? Mhm. Aber es gab keine Anzeige, also es gab keine Anzeige im Sinne von so, das ist jetzt schwerer Vandalismus oder ähnliches. Nein, nein. Ja. Ich habe eine Ermahnung gekriegt vom Richter, so, da hieß es so, also nicht normal, ne, Herr Madlena, sonst wird das wirklich zu einer richtigen Strafanzeige. Und das war's. Also ich habe dann, ich glaube, 12 Sozialstunden leisten müssen, aber die habe ich dann an der Schule gemacht.
Das war mein, das wenigstens gelohnt, das Herz?
Ja, auf jeden Fall.
Hat das das Mädchen beeindruckt?
Das hat sie sehr beeindruckt. So.
Ja?
Ja, also ich muss sagen, so die Mädels, die waren voll beeindruckt. Ne? Also hier, ey, der Roberto, der macht Graffiti, ne? Die fanden das cool so. Während die Jungs gesagt haben, so, ey, das ist voll so Schmierereien. Das ist doch voll uncool. Die meisten haben halt Fußball gespielt. Für die war das halt so, ne.
Hast Graffiti du das immer allein nix. Gemacht oder mit Freunden auch zusammen?
Die Graffiti habe ich am Anfang immer alleine gemacht, so. Also zum größten Teil. Also, du hattest ja nichts. Also du hattest ja kein YouTube, du hattest kein Instagram, du hattest kein Facebook. Zu der Zeit war ja Graffiti so in den Kinderschuhen. So, es gab's welche, so wie Dime zum Beispiel oder Hash oder Sunny, so. Also Jace, ne? Der war ja auch mein Nachbar sozusagen. Der hat ja auch gleich hier um die Ecke gewohnt. Der hat mich sehr beeindruckt. Der hat mich auch mitgenommen. Und eigentlich verdanke ich ihm ja sehr viel, dass ich an Graffiti so weiter gelernt habe oder weiter selbst weitergemacht habe. Früher war es halt so wirklich, du hattest so eine Crew und das war's. Aber das, die war aus 2-3 Leuten. Aber die waren nicht alle aus deinem Stadtteil. Das, weil Graffiti auf St. Pauli war nicht so, dass man sagen konnte, oh, da sind die Graffiti-Maler, da sind die Breakdancer gewesen oder da sind die Hip-Hopper, ne? Das gab's halt nicht so.
Mhm.
Das war einfach so, da ist die Gang von Oktay, da sind die Jungs von Dieter und da ist Roberto. So war er. So,
ja.
Also du warst der Daywalker sozusagen.
Ja.
Du bist zwischen den ganzen, du den Jugendklicks halt so durch die Gegend gelaufen. So.
Ja.
War cool, ja.
Hast du das dann irgendwann nochmal gelernt, richtig? Irgendwie eine künstlerische Ausbildung gemacht?
Ich war später an der HWK, nachdem ich von der Schule geflogen bin.
Also an der Kunsthochschule.
Genau. Also an der, also damals hieß die auch noch Hamburger Kunsthochschule. Nach 2 Jahren habe ich gemerkt, ich lerne da nichts so. Also was sie mir zeigen, kann ich schon. Dann, du kriegst natürlich Step by Step alles beigebracht. So. Und nach 2 Jahren war ich aber der Meinung, so, boah, ey, das kann ich doch schon alles. Warum soll ich hier noch länger sitzen? Dann kam halt mein Tutor und mein damaliger Direktor und dann meinten die so, hören Sie mal bitte zu, Sie haben hier keine Zukunft bei uns, aus Ihnen wird auch leider nichts. Haben sie gesagt, gehen Sie bitte.
Unehrenhaft entlassen.
Unehrenhaft entlassen. Und irgendwie 5 oder 7 Jahre später bin ich halt meinem Dozenten über den Weg gelaufen und dann hat er gesagt, so, ey, aus dir hat doch was geworden. Hätten wir ja nicht gedacht. Und später halt über Facebook, dann habe ich von meinem damaligen Direktor wirklich sowas wie eine Entschuldigung gekriegt, so. Dann sollte ich mich bei ihm melden. Da war ich zu stolz und habe mich dann nie wieder bei ihm gemeldet, so.
Ja, hat dich das verletzt, dass sie sich da aussortiert haben?
Ja, zu der Zeit auf jeden Fall. Also, das war einfach so, weil wie soll ich das meinen Eltern erklären, dass ich von einer Kunstschule fliege, so. Meine Mutter war ja ganz stolz, ne? Mein Vater ja auch. Meine Oma erst recht. Ich hatte ja meine Ausbildung fertig, ich habe mein Gesellenjahr gemacht, ich habe alles genauso gemacht.
Was für eine Ausbildung war das?
Ausbildung zum Autolackierer und später habe ich dann Industrielackierung gemacht. Also hinten rangehängt, ne? So, dann habe ich mein Gesellenjahr fertig gemacht und mich dann bei der Kunsthochschule beworben und wurde angenommen. Und nach 2 Jahren halt hieß es so, ja, jetzt können sie gehen. Und ich hatte ja kein, du kriegst keinen Zettel, wenn du gehst. Du kriegst kein Diplom oder du kriegst keinen Bachelor oder du kriegst gar nichts. Du gehst und das war's. Ja, und dann hieß es so für mich so, okay, wie erkläre ich das meinen Eltern? Und dann habe ich gesagt, okay, wer ist professioneller Graffiti-Maler?
Oh. Wie haben deine Eltern reagiert? Wie hast du es ihnen dann erklärt?
Oh, also die Erklärung war sehr hart, weil, also das Erste muss ich sagen, so meine Mutter, die hat geheult, die hat geweint und hat gesagt so, ey, denkst du wirklich, dass Graffiti dich ernähren kann? Und hat sie geweint. Und ich habe mir gedacht so, ey, jetzt hast du deine Mutter aber echt verletzt, ne? Das tut ihr weh. Was machst du da? Dann habe ich sie gesagt, ach, ich gehe arbeiten. So, wieder normal als Lackierer, ne? Da hat sie aufgehört zu weinen. Plötzlich so, zack, wie aus dem Nichts, Schalter umgedreht. Mhm. Da hat sie aufgehört, lächelt wieder und sagt, gut, dann gehen wir arbeiten. Ja, und dann kam mein Vater, und das fand ich link, weil meine Mutter zu meinem Vater gelaufen ist und ihm gleich gesagt hat, ja, der Junge hat die Schule geschmissen. Und dann kam er, hat dann, also mich dann zur Seite genommen und hat dann gesagt, so, pass mal auf, du hast jetzt 30 Tage Zeit, eine Arbeit zu finden. Ansonsten musst du dir eine Wohnung suchen. Da habe ich gesagt, das kann ich angehen. Wie soll ich denn innerhalb von 30 Tagen eine Wohnung finden, die ich mir leisten kann, ja? Aber ich habe es geschafft. In 14 Tagen habe ich ein WG-Zimmer gehabt. Und da hat meine Mutter noch gesagt, ja, wir sehen uns dann in 3 Monaten. Und sie hat recht behalten. Also ich habe es nicht lange ausgehalten in der WG, weil mich diese Regeln, die wir gestört haben, so, das ist dein Abteil im Kühlschrank, das sind deine Arbeiten, die du machen musst. Und ich habe mir gesagt, so, was soll denn das? Irgendwann haben die gesagt, so, hör mal zu, du passt ja nicht in unsere WG, du musst ausziehen. Ja.
Schon wieder.
Und schon wieder
weg.
Ja, und schon wieder war ich weg, ja. Und schon wieder rausgeschmissen sozusagen. Und dann wieder zurück zu meinen Eltern. Und dann hat mein Vater gesagt, so, pass mal auf, entweder du findest jetzt eine Arbeit, du musst dir was suchen. Dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich mich bei Airbus beworben. Dann war ich dort ziemlich lange, so fast 12 Jahre. Da ich bin ja runtergefallen vom Flugzeug, habe mir halt Schulter komplett gebrochen und angerissen. Konnte mich Airbus natürlich nicht halten. Dann hieß es für mich halt, okay, was machst du jetzt? Airbus hat mir natürlich sehr gut getan, weil ich mir eine Wohnung leisten konnte und alles. Und meine Eltern stolz waren und gesagt haben, jetzt hat er es geschafft. Er ist jetzt im richtigen Fahrwasser. Er ist Elbe aufwärts unterwegs, ne? Aber dann haben wir gesagt, okay, was machst du jetzt? Dann haben wir gesagt, okay, du malst jetzt Graffiti. Und dann kam es so, dass ich halt wirklich von Erna, damals die den Silbersack gemacht hat, die Besitzerin gesagt hat, pass mal auf, Roberto, ich möchte da ein schönes Schiff haben, so hanseatische Kocke. Kannst du sowas? Und dann habe ich gesagt, ja. Und ich sage, mach mir eine Skizze. Wenn es mir gefällt, bezahle ich dich dafür. Und dann habe ich gesagt, okay. Hab die Kogge gemalt, hat ihr gefallen. Und dann war das mein erster Auftrag. Mein erster Auftrag auf St. Pauli und danach folgten viele.
Ja, wie viele Aufträge hattest du jetzt schon?
Also jetzt nur auf St. Pauli bin ich jetzt bei knapp 180 so.
180?
Ja.
Ja, man sagt ja irgendwie, man vergleicht dich ja mittlerweile so ein bisschen mit Erwin Ross, dem Rubens von St. Pauli, dass man sagt irgendwie, du bist halt der Neue hier am Start. Macht dich das stolz?
Ja, doch, echt, das macht mich stolz. Weil ich kannte den Erwin ja auch. Also mein Vater kannte ihn. Und der hat gleich hier vorne an der Ecke sein Studio gehabt. Als Kind war ich oft bei ihm. Ich war ja natürlich fasziniert von den nackten Frauen, die alle nackt da rumstanden. Ich muss sagen, der hat ja auch viel diese Brasileros gemalt, so diese brasilianische Frauen und so. Und ich habe immer gedacht so, Mann, wie kriegt er das denn hin, dass die Federn so aussehen? Und dann hat er mir mal so ein paar Tricks gezeigt. Oder zum Beispiel, wie man Haare malt. Da nimmt man einen Kamm, so einen Herrenkamm. Du setzt ihn kurz auf den Acryl oder auf Öl und dann ziehst du. Und so entstehen Haare. Und das fand ich enorm. Dann habe ich mir gesagt, ey, das ist cool, was er macht. Irgendwann haben wir uns leider verloren. Er ist auch aus der Ecke dann abgehauen. Erwin Ross so war für mich auf jeden Fall eine Person, die mich sehr geprägt hat mit seinen Sachen. Ich habe auch Bilder von ihm nie übergemalt. Ne? Also ich habe sie stets immer so stehen gelassen, wie sie sind. Auch wenn Leute gesagt haben, so zum Beispiel vom Autohof, da hat ja einer einen Container gehabt und da war außen halt ein Erwin Ross dran. Und dann meinte er so, ach, das kannst du übermalen, das ist. Aber ich sagte, nein, nein. Ich habe das mit in das neue Bild eingebunden so. Ja.
Okay, aus Respekt.
Genau. Ja, der hat auch viel gemacht. Also ich meine, man darf ja nicht vergessen, also Erwin Ross war ja einer der Ersten, der sozusagen Graffiti gemalt hat, so letzten Endes. Mit seinen Bildern, die er an der Reeperbahn hatte, war er stets präsent. Mehr als genug Fame, was er hatte. Also. Das ist richtig cool.
Was malst du am liebsten?
Also ich male am liebsten so, sagen wir mal so diese modernen Sachen. So, ich mag es gern so, was heißt modern? Ich mag gerne so Sachen, die so ins Digitale gehen. So, also ich male keine Buchstaben mehr. Für mich ist der Reiz an Buchstaben halt verloren gegangen. So. Für mich heute Zum Beispiel Street Art ist für mich heute das neue Graffiti. In den 80ern, 90ern war es ja noch so, dass wir Graffitis gemalt mit einem Inhalt. So, du hast einen riesen Graffiti gemalt, Stopp Rassismus, und der fuhr quer durch Deutschland auf dem Zug. Oder du hast Nazi-Boxen oder sonst was drauf gemacht, ja. Und heute ist Street Art ja so das neue Graffiti, weil sie mit, wie zum Beispiel Banksy oder Neil, mit einer Schablone eine Message hinterlassen, die jeder versteht. Also du musst heute keine plakativen Buchstaben mehr malen, um darauf aufmerksam zu machen, was du sagen möchtest. Und du nimmst jetzt beispielsweise jetzt wie bei Neil. Für mich ist Neil ja einer der besten Street-Art-Künstler überhaupt so. Der malt einfach einen Trump im Kinderkleid und es fliegt ein Gehirn weg. Das zeigt mir, Trump ist dumm. Mhm. Und das ist cool, das ist mehr als cool, weil er muss keine Buchstaben dafür benutzen. Also er muss das nicht hinschreiben, um zu sagen, dass Trump dumm ist. Er malt das einfach hin. Und das ist für mich halt die neue Form von Graffiti. So. Die verfolge ich, weil ich bin echt schwer begeistert davon.
Was hast du da für ein Lieblingsgraffiti? Also von dir selber?
Von mir selber? Ein Graffiti, was ich mir wirklich gerne angucke, wo ich sage, das ist so mein Bestes, ist mein Tiger im Hof. Also bei mir im Atelier. Das ist so mein Lieblingsbild. Weil ich da wirklich so 2 Tage dran gearbeitet habe. Es war halt schwer, weil du ein Bild machst nur aus Mosaikstücken sozusagen. Also du verschachtelst und verkeilst immer wieder Farben, damit das am Ende ohne Outline ein Tiger ergibt so.
Machst du da vorher Skizzen oder machst du das freihand?
Also für die Sachen, für den Tiger zum Beispiel, so wird schon eine grobe Skizze gemacht, aber am Ende entsteht alles im Kopf. Also bei mir ist das ja so, wenn ich ein Bild anfange, ist das Bild schon fertig. Also ich habe es vor Augen, schon fertig, komplett. Bei mir ist der Fehler halt so, wenn ich das Bild fertig habe, gehe ich noch tiefer ins Bild. Und dann ist es am Ende so, dass ich es überlastet habe. Dann ärgere ich mich kurz und baue alles wieder zurück. Und dann hänge ich, also...
Okay, wie lange dauert das insgesamt, so ein Graffiti?
Boah, bei mir bis zu 8 Stunden. Also wenn das jetzt so aus dem Hobby heraus, ne? Mhm. Also uns Aufträge, so manchmal 2 bis 3 Tage, manchmal auch 2 Wochen.
Mhm. Also ganz unterschiedlich.
Genau.
Okay. Du bist ja nicht nur Street-Art-Künstler, du bist auch so eine Art Street-Worker. Erzähl mal, du kümmerst dich hier um Kids im Stadtteil.
Genau, also ich habe 2 Teams. Das gibt's einmal die Graffiti Kids DLC und einmal das Junior Team DLC. Die Graffiti Kids, das sind so Kinder halt so 6 bis 12 Jahre, und das Junior Team ist halt so 13 bis 18 Jahre. Das sieht immer so aus, ich nehme beispielsweise 10% meines Gehalts, stecke ich komplett in die Teams rein halt. Also das heißt, die kriegen von mir Masken, die kriegen von mir die Sprühdosen, die Sprühköpfe, die Handschuhe, stelle ich alles zur Verfügung. Und das sind halt alles meist auch sozial schwächeren Familien, wo die Eltern halt einfach wirklich sich es nicht leisten können zu sagen, so, ich bezahle dir jetzt auch noch die Sprühdosen dafür. Und die sind bei mir, die malen da mit mir zusammen, die sind da richtig stolz drauf. Und im Gegenzug müssen sie aber auch schulische Leistungen bringen. Also das heißt nicht, dass jetzt Kinder von mir beigebracht kriegen, wie machen wir Graffiti, sondern das heißt, sie müssen dafür, dass sie bei mir Graffiti machen, mir zum Beispiel dann gute Noten vorbeibringen. So, ich bin da sehr, sehr streng, aber ich bin auch sehr down mit den Lehrern oder auch mit den Eltern.
Du hast Kontakt dazu, Eltern und Lehrern.
Genau. Mhm. Ein Beispiel, so der Hassan, der ist, ja jetzt ist er 18 Jahre, nee, 19 Jahre alt jetzt. So, aber als er bei mir war, da haben die Lehrer gesagt, der wird es nicht schaffen. Der wird 8. Klasse abbrechen müssen. Und dann war er bei mir und da hat er es tatsächlich geschafft, Hauptschule zu kriegen, also 9. Klasse komplett voll zu machen. Und er war, wenn man das sich vorher angeschaut hat, also er hatte 5 Noten ohne Bewertung. Wie kann eine Schule 40 Tage unentschuldigt zuschauen? 40 Tage unentschuldigt gefehlt. Dann war er bei mir und bei mir ist das so, ich gehe nicht nach diesem Schema, was Lehrer haben, ja. Ich kann ja beispielsweise einem Löwen ja auch nicht eine Gazelle hinstellen und sagen, nicht fressen. So, als Hassan dann bei mir war, hieß so, was willst du? Halt die Fresse. Du hast mir gar nichts zu sagen. Dann habe ich auf den Tisch gehauen, habe ihm gesagt, pass mal auf, wir boxen uns beide und dann gucken wir mal nach. Und dann war er ruhig. Und dann fing er an, normal zu werden. Von zu Hause, er hat nur eine Mutter gehabt. Der Vater, weiß ich nicht, wo der war. Habe ich auch nicht näher gefragt. Aber die Mutter kam mit ihm auch nicht zurecht, weil er halt auch frech zu ihr war. Bei mir war es einfach so, er konnte sich dieses ich bin Macker, ich bin Macho nicht erlauben. Und bei mir ist eine ganz klare Ansage. Bist du frech zu mir, bin ich frech zu dir. Ich behandle dich genauso, wie du mich behandelst. Und das hat er kapiert. Und dann habe ich ihm gesagt, pass mal auf, Hassan, du bist kein dummer Junge. Du weißt viel, aber du setzt es nicht ein. dann kam er jeden zweiten Tag, dann kam er jeden Tag. Und dann haben echt Leute gedacht so langsam so, ey, was ist denn los mit dem, ne? Dann haben die Lehrer mich angerufen und gesagt so, hier Roberto, was ist denn mit Hassan, was hast du gemacht mit ihm? Meinst du, so was soll denn sein? Ja, der prügelt sich nicht mehr, der macht Hausaufgaben, aber Hausaufgaben haben wir zusammen gemacht. Und da habe ich ihm geholfen, so, und dann hat er es hingekriegt. Und erst am Ende ist er gegangen, wirklich so mit einem kompletten Zweierzeugnis. Also echt Power. Also gut, Sport eine 1 gehabt, ne?
Ja.
Aber alles andere war mit 2. Englisch 3, ist in Ordnung. Aber alles andere 2.
Eine 3 darf mal sein, ne?
Ja.
Wenn man sich vorher nur geprügelt hat.
Ja, wirklich. Nein, er ist komplett durch. Und heute mit 19, er macht eine Tischlerausbildung. Und auch da ist er gut. Und er, wenn ich ihn heute sehe, wir unterhalten uns, er sagt immer noch so Abi, also Abi heißt Bruder auf Türkisch, ne? Er sagt so, ohne dich, ich wäre am Boden, ich wäre kaputt. Und ich sage, ja, aber das hast du dir selber zu verdanken. Und das ist das Schönste an der ganzen Sache.
Warum machst du das?
Ne, ich denke mir mal so, eher so Hip-Hop, Graffiti hat mir eine Menge gegeben. Und ich zolle dem Respekt und versuche, den Kindern eine Perspektive zu schenken. Es gibt ja so vieles, was sie hier sehen. Ich meine, St. Pauli ist ja nicht so, dass man sagen kann, das ist ein Spüttel oder Uhlenhorst. St. Pauli ist schon etwas derber als andere Stadtteile. Und man sieht als Kind auch Dealer. So, und die stehen ja hier auch und zeigen das dicke Geld oder zeigen ihre Rolex oder ihre anderen Fake-Utensilien, die sie haben, ja. Aber die Kids denken sich so, oh, guck mal, voll cool. Der sieht aus wie Capital Bra oder der sieht aus wie irgend so ein Rapper, den sie gerade anhimmeln. Aber die Sache ist ja nur die, um dahin zu kommen, wo diese Leute stehen, musst du eine Menge machen, das nicht gerade fördernd ist oder wo ich sagen muss, ey, das kann ich nicht verantworten und sagen, werd mal Dealer. Wenn sie mich sehen, sagen sie sich auch, ey, Ray, du hast ja immer freshe Sneakers. Dann sehen sie, ey, das hat er geschafft mit Graffiti. Und wenn die sich anstrengen, vielleicht schaffen die es ja auch. Oder zumindest so, dass sie sagen, wenn ich es mit Graffiti nicht schaffe, dann mache ich eine Malerausbildung. So. Und das finde ich, ist so meine Sache, die ich dem zurückgebe, was mir damals geholfen hat.
Geht's hier viel bei den Kids um Besitz so? Oh, irgendwie möglichst viel zu haben, möglichst coole Sachen und so?
Ja, das ist ja leider so geworden. Die wachsen ja in einer Welt auf, die nicht echt ist. Die, ich finde, die Kinder, die unterscheiden nicht, was ist real und was ist gerade eine Fata Morgana, ja? So, weil die sehen so beispielsweise jetzt auf YouTube irgendwelche Videos so von irgendwelchen Rappern. Und die fahren im dicken Mercedes. Was sie aber nicht sehen, ist, dass er geleased ist. Oder dass er gemietet ist. Oder dass er dem Vater gehört von irgendeinem. So, das sehen sie nicht. Das sind so dieses Kommerz, oder dieses haben wollen, was ich immer dann nicht verstehe, warum beispielsweise das so herausgetragen wird.
Wenn du sprayst, verbinden das ja auch viele einfach mit etwas Illegalem. Und ich kann mir vorstellen, dass auch nicht jeder dann realisiert, dass du da gerade eine Auftragsarbeit machst.
Ja.
Kommen da mal Leute an oder die rufen die Polizei oder sowas?
Ja, des Öfteren. Das, ja? Ja, passt. Also auf St. Pauli ist das so, wenn ich hier male, dann sind es meistens Touristen, die dann bei der Polizei anrufen, obwohl sie dann sehen, ey, der Typ ist da mit 200 Sprühdosen, mit Leitern, mit Radio, mit Maske, ja. Aber die rufen die Polizei an. Und das Beste war, das ist vor kurzem passiert, am Park Fiction, da haben wir für die Bats gemalt, so St. Pauli Kinder Basketball. Und da haben Touristen tatsächlich bei der Polizei angerufen, die kamen dann halt an, aber sehr locker, sehr gelassen, ja. Da kam der Tourist angelaufen mit Handykamera, hält es den Polizisten so unter der Nase und sagt so, ja, ich habe das Ganze dokumentiert, aufgenommen, ich habe die Polizei gerufen. Und dann hat der Polizist gesagt so, ja, dann löschen die mal das Video, weil sie dürfen den jungen Mann gar nicht aufnehmen. Dann meinte er so, nee, warum? Das ist hier Sachbeschädigung, Vandalismus. Und dann hat der Polizist ihm gesagt so, nee, das ist Ray de la Cruz, der darf das. Oh, dann musste er das Video löschen. So, das fand ich, war die schönste Sache überhaupt. So, aber es gibt natürlich auch andere Sachen. Ne? So jetzt, als ich in Winterhude gemalt habe, draußen, also für das beschauliche und wunderschöne Winterhude, ja, ist natürlich Graffiti so eine Sache gewesen, wo sie dann gleich mit 2 Polizeiwagen ankam. Und hätte ich den Zettel nicht dabei gehabt, wo es drauf stand, dass ich dafür die Erlaubnis habe, glaube ich, da hätte ich richtig Ärger gehabt, weil da waren die Polizisten nicht so freundlich wie hier auf St. Pauli. Die kamen schon so richtig Hollywood-mäßig rausgesprungen. Hätte noch gefehlt, dass sie mit der Pistole in der Hand auf mich zugekommen wären. Aber das war echt eine Sache, wo ich echt gedacht habe, so, das hast du so noch nicht erlebt. Also wirklich so in einen Affenzahn vorgefahren und dann zack, zack, Türen gehen auf. So, was machen die hier? Alles liegen lassen. Und ich denke, was ist denn los? Was habe ich gemacht? Ja, da habe ich denen den Zettel gezeigt und nochmal die E-Mail gezeigt. So. Und dann haben sie gesagt, ja, dann ist alles in Ordnung. Aber es gibt ja auch dreiste Sprüher, ne? Also die gehen ja auch mitten am helligen Tag irgendwo hin, ziehen sich eine Weste an und dann fangen die an zu malen. Ne? Mhm. Aber nee, also für mich bisher eigentlich immer gute Ergebnisse gehabt mit der Polizei. So.
Wie ist das, wenn du gebucht wirst, um zu sprayen? Sagen dir die Leute dann, die Auftraggeber, was sie gerne hätten? Oder bist du mit deinen Motiven da oft frei?
Zum größten Teil bin ich frei. Es gibt Kunden, so, die haben eine Vorstellung, die ist irgendwo da oben. Also echt irgendwo, übertrifft alle Fantasien. So, und genau den Kunden muss ich dann zurück auf den Boden der Tatsachen bringen und sagen, das und das können wir nur machen, mehr geht nicht. Also ich kann jetzt keine Friedenstaube malen auf einer Landkarte, die die ganze Welt darstellt mit einem Weltall im Hintergrund und das geht alles nicht. Also,
auf 2 Quadratmeter.
Ja, genau. Also am liebsten so auf 50 Zentimeter. So, aber alles mit Graffiti, das geht nicht. Mhm. Da muss es mit Airbrush gemacht werden. Und das ist dann gleich 5-mal teurer oder 6-mal teurer. Aber das ist das Schöne an der ganzen Sache, ist ja, dass der Kunde mit dem Bild wächst. Und am Ende ist es so, ich male immer das, was ich möchte. Mhm. Also davon abgesehen, was der Kunde haben möchte, geht es in deren Richtung. Das ist schon richtig, aber am Ende ist es genau das, was ich male.
Gibt es da Motive, die du besonders häufig malst?
Ja, maritime Motive kommen immer wieder. Für mich ist halt wichtig, dass ich keine Motive zweimal male. Ich finde, das ist langweilig. Für mich ist ja, ich sehe Graffiti als Competition an. Es ist ein Wettbewerb, den ich führe gegen mich selber. Der heutige Auftrag muss besser werden als der letzte Auftrag. Dann gibt es für mich so eine Sache, wo ich dann im Dezember mich dann hinsetze und mir alle Fotos anschaue und da könnt ihr meine Freundin fragen, dann denkt sie sich so, Mann, der ist ja komplett bescheuert im Kopf, ne? Aber da ich mache dann so Platz 1, Platz 2, Platz 3 und dann sage ich so, yes, das hast du geil gemacht, das ist gut geworden, das ist gut geworden und dann hänge ich mir die Fotos auf. Aber im Januar hänge ich sie wieder ab, weil ich mir dann sage, die neue Saison kommt bald und wir starten. Manchmal ist das so, dass ich halt mir die Fotos der letzten 5 Jahre anschaue, so, dann sage ich mir so, heute zurück ist das eines der besten Bilder. Und für mich ein Favorit auf jeden Fall ist immer noch das Bild in Horner Rennbahn. Da habe ich halt ein 4 Stockwerk großes Haus gemalt. Das ist für mich immer noch so, wo ich sagen muss, aus den letzten 5 Jahren ist das immer noch auf Platz 1. Dann gibt es aus den letzten 3 Jahren immer noch definitiv auf Platz 1 dann das Haus, Schiff über der Silbersack, über den Silbersack an der Silbersackstraße. Und aktuell würde ich sagen, eines der besten Bilder immer noch für mich, das Vincent van Gogh Bild so, direkt an der Reeperbahn.
Das sind heiße Ecke, ne?
Genau. Mhm. So, das sind für mich so die 3, wo ich sage, die müssen getoppt werden. Jetzt habe ich bei Lemons gemalt. Das ist halt so eine Kung-Fu-Schule. Da bin ich über einen Großmeister gestolpert, ja. Und der hat mit einem Satz mein Leben erklärt, so. Und das hat mich derbe geprägt, weil ich mir dann denke, so, ey, du hast so viel mit anderen Leuten geredet, du hast so philosophiert, du hast echt tiefgründige Gespräche geführt. Aber er kam an und hat mit einem Satz alles geplättet, wo ich mir gesagt habe, so, ist unglaublich. Er kam an und hat gesagt, nur gesetzte Ziele können erreicht werden. Und das hat mich umgehauen. Da kommt ein Großmeister mit weißen Haaren an, nicht besonders groß, ein Meister des Kung-Fus und baut so einen Satz, ne? So einen Satz, boom, Gänsehaut. Ich habe echt gedacht, in dem Augenblick habe ich gesagt, ich habe mein Ziel erreicht. Für den Augenblick. Und bis heute, also weiß gar nicht, wie viele Leuten ich diese Message noch sagen möchte, ja. Aber er hat mit einem Satz echt mein ganzes Leben, boom, hingelegt. Bam, da ist der Schlusspunkt.
Was war dein Gesetzesziel?
Ich wollte mit Graffiti alles erreichen. Also viel erreichen. Und heute kann ich sagen, Ich habe mich damit etabliert. Heute kann ich sagen, Graffiti hat mich dahin gebracht, wo ich bin. Wo ich hin wollte. Ich wollte in die Öffentlichkeit. Deswegen habe ich mit Graffiti angefangen. Ich wollte bei den Mädels gut ankommen. Ich wollte der Coolste sein. Was die Jungs nicht verstanden haben, die Mädels es aber cool fanden. Ich habe eigentlich nur dafür Graffiti gemacht, damit Leute sagen, ey, das ist ein Graffiti von Ray und das ist Ray. So, und heute ist das so. Und ich kann mir sagen, Power. Also ich kann zurückblicken und sagen, wundervoll, alles gut gelaufen.
Ja, super.
Wirklich.
Okay, ich danke dir für das schöne Gespräch und alles Gute.
Danke.